Klein, aber hart.
Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's bis zu 400 Euro Bonus für grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de/fix24.
Und damit herzlich willkommen, einen wundervollen guten Tag. Herzlich willkommen hier beim Podcast der Herzen mit der Christine.
Guten Tag mit dem André.
Ja, und natürlich nicht zu vergessen, unser bezaubernder Michael Klein, unser Meteorologe der Herzen.
Guten Tag.
Und ich sage das nicht ohne Grund, Meteorologe der Herzen, weil wir hatten in dieser Woche Welttherztag. Ihr wisst, dieser Podcast bietet euch einen Wochenrückblick, natürlich kulturelle Orientierung und Diversität. Das ist das, was wir uns auf die Koalitionsfahnen geschrieben haben. Und Welttherztag, das war ein Ereignis in dieser Woche, das wir natürlich, das lag uns ja am Herzen, dieses Ereignis zu feiern. Und Michael, komm, mach dann gleich zu Beginn deinen schlechten Gag zum Herzchirurgen.
Was? Oh Gott.
Bei der Herz-OP. Komm, ja, werd ihn
ja.
Los.
Wenn du jetzt Herzchirurg geworden wärst, du hast ja die Woche ein bisschen davon geträumt, dass du sagst, Mensch, das wäre doch ein sinnvoller Job, da wird man was Vernünftiges tun, da rettet man Menschenleben. Und da habe ich gedacht, so,
wenn ich hatte gesagt, wenn wir in der Schule besser aufgepasst hätten, ja, wären wir jetzt Herzchirurgen. Weiß nicht, ob es uns da besser gehen würde jetzt, Peter, auf alle Fälle hätten wir die größere Verantwortung natürlich.
Ja, aber so rein
Klischee. Wir hätten quasi die Herzen von anderen Menschen in der Hand.
Ja, aber haben nicht alle Herzchirurgen irgendwie, man sagt ja immer, die hätten Alkoholprobleme, oder?
Oh Gott.
Alle.
Weißt du musst gleich wieder pausieren.
Alle Piloten sind Säufer.
Alle, ja. Genau, ja.
Ich weiß nicht, also ich kenne zwei, die haben kein Alkoholproblem.
Was? Zwei?
Zwei Herzen. Herzchirurgen.
Ach, zwei Herzchirurgen.
Zwei Herzchirurgen.
Ach nee.
Kennt nicht jeder einen Herzchirurgen?
Nee, ich kenne keinen Herzchirurgen.
Ach so, nein, ich kenne zwei, die haben aber jetzt, wie gesagt, beide keinen. Alkoholproblem.
Aha, okay, die sind mit dir ausgelastet. Soweit.
Was hat denn das mit mir zu
Aber hast du mal geguckt, also das sind ja, man hört ja ganz viel diese Geschichten von diesen falschen Ärzten, die dann nach 10 Jahren kommt raus, die haben gar nicht studiert und die haben sich selbst einen Kittel angezogen. Also ein Herzchirurg, der kein Alkoholproblem hat, hast du dir mal die Zeugnisse zeigen lassen?
Nee, habe ich nicht, aber ich glaube, der... Warum sollen die denn jetzt ein Alkoholproblem haben?
Ja, man muss da immer ein bisschen aufpassen. Das war ja an dieser Woche auch. Und zwar dieser Schönheitsarzt aus Düsseldorf, der diesen, wie heißt er, Brazilian Butt hat er gemacht. Ja, Brazilian Butt. Ihr wisst, was das bedeutet?
Nein.
Ach, du müsstest das eigentlich wissen, Christine.
Was ist denn das?
Das ist Brazilian Butt. Also zum Beispiel, wie heißt denn die? Kim Kardashian hat einen. Jetzt kommt ein
Brazilian
Butt.
Ist Jennifer Lopez auch ein Brazilian Butt?
Jennifer Lopez ist kurz davor, ja.
Irgendwas mit dem Hintern, oder?
Ja, das ist dieser große, feste Hintern. Und dafür steht wohl Brazilian Butt. Ich denke mal, dass das davon abgeleitet ist, dass sie dann eben in hier bei der Samba de Janeiro in Rio zum Fasching, dort zum Karneval, dass die Mädels dort immer, die haben ja jetzt keine kleinen Hinterteile, sondern die sind ja eher...
Ausladend,
vielen Dank, ja.
Und was hat das jetzt mit der Schönheitschirurgie zu tun?
Ja, dass viele Frauen das wollen. Also viele Frauen merken eben, okay, das fängt jetzt alles so ein bisschen an nachzugeben, Schwerkraft und so, ne, wie das so ist. Oder prinzipiell, manche sind ja auch von der Natur jetzt nicht begnadet. Das geht ja Männern wie Frauen so, das ist ja nichts Schlimmes. Mhm. Aber die gehen dann halt zum Schönheitschirurgen und sagen, ich möchte gern ein Brazilian Butt.
Ja, und dann kann der meinen Hintern knackig machen.
Der pumpt den auf quasi. Der entnimmt Körperfett und pumpt deinen Hintern auf. Und das ist wohl, habe ich gelernt, eine der gefährlichsten Schönheits-OPs überhaupt, also die riskanteste, weil dann eben dieses Fett in den Hintern gespritzt wird und dort sind wohl ganz viele Blutgefäße, die dann auch, ja, ich weiß nicht, jetzt ich als Nicht-Herzchirurg oder überhaupt als Nicht-Chirurg würde sagen, die können quasi... eruptieren, ja, also das heißt, die können platzen, da kann es richtig suppen und dann kann das wohl auch dieses Fettgewebe kann also dort gerade im Hintern wohl ganz viel schlimme Sachen, Fettembolie, so heißt das wohl auch, also kann da ganz viele schlimme Sachen anrichten und deswegen, man denkt es nicht, ja, du gehst zum Schönheitschirurgen und sagst, mach mal meinen Hintern schön, das ist wirklich gefährlicher, als wenn der dir irgendwo im Gesicht rumschnippelt.
Ich finde das aber insgesamt unlogisch, also in meinem Hintern ist genug Eigenfett, da muss ich nicht noch was reinstopfen, ich weiß überhaupt nicht, ich wäre froh, wenn es weg wäre.
Wer zu diesem Thema ganz still ist, ist unser Michael.
Ja, ja, weil ich gerade überlege, ob es praktisch wäre, wenn man da noch ein bisschen weicher sitzen könnte. Aber weil du sagst, so gefährlich, das war doch auch eine Meldung der vergangenen Woche. Linda Evangelista, eine der schönsten Frauen der Welt, hat sich da auch jahrelang nicht mehr gezeigt. Und wie sie jetzt enthüllt hat, also weil OPs schiefgegangen sind, Schönheits-OPs, sie wollte sich Fett absaugen lassen. Und das hat wohl dazu geführt, sagt sie, dass dann wieder sich mehr Fettzellen gebildet haben und sie dadurch dann immer mehr aufgequollen sei.
Aha.
Also es kann wohl ins Gegenteil umschalten. Deswegen das mit den Schönheits-OPs, alles schwierig.
Ja, also Finger weg und nehmt euch einfach so an, wie ihr seid. Ja, auch den Hintern muss man, aber man sieht ihn doch eh nicht so oft. Also den eigenen Hintern meine ich. Und insofern alles gut. Jedenfalls, um das abzuschließen, dieser Arzt steht ja jetzt vor Gericht, weil tatsächlich zwei Frauen an diesen OPs gestorben sind. Aber der hat wohl so auch ganz schlimme handwerkliche Fehler gemacht. Irgendwie keine Anästhesieversorgung, kein Anästhesiearzt etc. Christine hat doch das mal gemacht. Du warst mal beim Zahnarzt mit Vollnarkose. Da muss ein Anästhesist dabei sein, oder wie ist es?
Ich habe ja geschlafen, weiß ich nicht. Aber ich nehme keine Ahnung, wer da dabei war.
Na, aber du hast doch erzählt, das ist gar nicht so einfach, das ist einen Zahnarzt zu finden, der das macht mit Vollnarkose.
Das stimmt. Naja, der normale Zahnarzt macht das ist ja auch ein bisschen. Das ist ja wirklich nur für Phobie-Patienten und eigentlich wahrscheinlich auch nicht sonderlich clever, das so zu machen. Ja, ich glaube, da war ein. Stimmt, ich denke, da ist ein Anästhesist.
Hast du dabei die beiden Herzchirurgen kennengelernt?
Was?
Hast du dabei die beiden Herzchirurgen per Zufall kennengelernt?
Nein, die kannte ich vorher schon.
Ah ja. Okay. In welchen, was für Kreisen bewegst du dich denn? Hast du so viele Herzchirurgen?
Jetzt tut doch nicht so, als wäre ein Herzchirurg ein Bundeskanzler. Mein Gott, das ist ein Arzt. Also natürlich ist es toll, aber was ist denn jetzt an einem Herzchirurg so besonders?
Mein Freund, der Herzchirurg. Oh. Und ich brauche kein Brazilian Butt. Alles gut bei mir.
Ja, na, weißt du, in meinem Hintern ist genug Speck, da brauche ich ja nicht noch mehr. Ich verstehe überhaupt nicht, was das ist.
Man kann sich doch da, glaube ich, auch solche Kissen einsetzen lassen, oder? Gibt's das nicht auch? Hast du da Erfahrung, Micha? Weiß nicht.
Ich habe die Kissen meistens dann auf dem Stuhl liegen und nicht eingesetzt bei mir im Hintern, ja. Aber das ist ja immer so eine schwierige, da gibt's auch diese ganzen Dramen mit, also die Kissen, die man sich vorne als Frau einsetzen kann, dass dann die in Frankreich doch auch zu Riesenskandal geführt haben, wo der TÜV dann auch noch irgendwo hinterher beteiligt war. Also das ist alles sehr, sehr kompliziert, da muss man sich mal einarbeiten.
Man kann es auch einfach weglassen, weil ich meine, wir sind doch alle schön. Jeder auf seine Art, aber schön sind wir doch alle. Was muss ich denn da irgendwelche Kissen oder irgendwelchen Speck irgendwo? Ah, das finde ich schön.
Das sage ich auch, ja. Hier, jetzt nicht, dass wir das wieder vor uns herschieben hier mit dem Schönheitschirurgen-Gag, ja, Micha?
Ach so, ja.
Gekommen. Der Meteorologe der Herzen in dieser Woche, in der zurückliegenden Woche. Wir schreiben heute übrigens den letzten Tag im September, den 30. Donnerstag, 30. September. Morgen fängt der Oktober an. Und in dieser Woche eben Weltherztag. Und komm, Micha, komm. Mach's selbst. Er erzählt den seit 20 Jahren, aber ich finde ihn immer wieder schön.
Ja, ich würde mich so freuen, wenn du Herzchirurg wirst, dann könnte ich das wenigstens regelmäßig zu dir sagen, nämlich André.
Halt mal, du musst doch die Situation beschreiben, sonst versteht man das nicht.
Also, ist das jetzt schon unser gespielter Witz?
OP-Tisch. Ja. OP-Tisch, ich bin deine Schwester. Also du der Herzchirurg, ich deine Krankenschwester.
Ja? Ach, so rum.
So rum. Ich bin die Schwester. Ja, weil du musst es ja erzählen. Ich stehe einfach nur da und gucke. Ich kann ja nicht sagen, ich habe ja den Mundschutz auf.
Ja,
der übrigens schon vor Corona sehr verbreitet war. Christine, wie war das bei deinem Herzchirurgen? Der hatte auch immer schon Mundschutz, oder? Früher schon, vor Corona.
Nein, hatte der nicht.
Ach so.
Ja, doch mal das auf, sozusagen.
Na, aber das ist doch dort am OP-Tisch, glaube ich, Usus, seit vielen Jahren.
Ach,
du warst nicht am OP-Tisch mit dem. Ach so. Ich weiß auch nicht, auf welchen Tischen ihr liegt.
Aber merkst du?
OP-Tisch, Küchentisch.
Christine hat zwei Herzchirurgen.
Ja,
merkst du? Einen für die linke Herzkammer und einen für die rechte Herzkammer.
Genau, einen für die geraden und einen für die ungeraden Tage.
Manchmal ist es besser, man streut das ein bisschen.
Okay, also nochmal, dieser Witz, also so alt wie der ist, so lange wie ihn der Micha Klein erzählt. Ich glaube, von Anfang an, seit 20 Jahren, tragen die Herzchirurgen, glaube ich, am OP-Tisch auch eine Maske, eine medizinische Maske. Und ich, die Schwester natürlich auch. Das heißt, ich muss eigentlich auch gar nichts sagen. Du bist jetzt so, du fummelst da jetzt rum am Herzen. Und ich stehe jetzt neben dir als Schwester, ja.
Ja, Moment, ich habe gelernt in diesen Fernsehserien, ich habe meine Musik laufen während der OP.
Ja,
das wäre schön, Christine, wenn du das mal recherchieren kannst, ob das auch bei denen so ist. Also, dass man immer seine Musik laufen lässt dann. Ich würde jetzt, weiß ich nicht.
Ist das so oder ist das ein Klischee? Denkt ihr wirklich, dass Ärzte so ihre eigenen CDs oder jetzt heutzutage dann halt ihre eigenen Sticks oder so da einwerfen?
Vielleicht sagen die dann auch nur noch, hey Siri, Spiel, Playlist, Herz-OP. Ja. Und dann läuft als erstes, und dann kommt als erstes Welcome to the Heartbreak Hotel.
Ja, genau.
Herzen brechen.
Ja, ja, Alexa, Spiel, Playlist, Galle.
Ja. Und dann hörst du einen stampfenden Rhythmus und weißt, du bist in der gastroenterologischen.
Genau. Ja. Oh, oder Spiel Playlist Blinddarm. Ja. I can see it clearly.
Auch sehr schön.
Ja. das war zu sein.
Oder es kommt dann, ein Herz kann man nicht reparieren. Ist, alles schön. Und ich hätte natürlich als Operateur hätte ich natürlich diese coolen, wie heißen die, Bandanas, diese Mützen, weißt du, die haben doch immer so eine OP-Haube
auf. Ja.
Und in den amerikanischen Filmen haben die dann immer der Chefoperateur, der Künstler, der hat immer nicht dieses übliche Grün, Blau oder sonst was, sondern der hat so mit Totenköpfen drauf oder bunt.
Was Palmen. Guckst du denn für Serien? Also nee, das ist mir jetzt neu. Ist das so, Christine? Sag mal, was hat er für Mützen auf?
Dein, trug keine Mützen.
Der hat keine Mützen. Also er hat keine Mütze. Nee.
Ich sag da immer mehr, Christine, lass dir die Zeugnisse zeigen. Das ist kein echter.
Genau.
Okay, in Zukunft.
Vielleicht ist er in Wirklichkeit auf Brazilian Butt spezialisiert. Man weiß es nicht. Und einfach nur scharf auf deinen Hintern.
Ich glaube nicht. Wobei so als Baustelle, es gäbe viel zu tun.
Bitte.
Jetzt erzählt halt endlich euren komischen Witz.
Das ist doch kein Witz, das ist die Bemerkung. Es ist eher eine Bemerkung als ein Witz. Aber er kann sie eben nicht einfach so rausfeuern. Deswegen wollte ich die Situation am OP-Tisch kurz mal verbildlichen.
Okay, also Operation am offenen Herzen.
Offenes du bist die Schwester. Herz, ich bin die Schwester. Ja. Mischa ist der OP-Arzt hier, der Chirurg. Im Hintergrund läuft, ein Herz kann man nicht reparieren. Also die Herz-OP-Playlist. Und so, Micha, jetzt bitte dein Spruch so, zum Weltherztag.
Schwester Andrea,
ja.
Halten Sie mal die Klappe.
Das war falsch. Du musst es als Bitte formulieren. Hallo, Fachkräftemangel. Wisst ihr, wie das aussieht in den Krankenhäusern? Ja, OP-Schwestern. Da kannst du doch als Arzt nicht im Imperativ, halten Sie mal. Da musst du bitten. Ja, also deswegen, die Fragestellung. Bitte also nochmal zurück.
Wir müssen jetzt aber auch erstmal klären, ist diese OP ein elektiver Eingriff oder ist es wirklich dringend und wurde nicht verschoben wegen Corona?
Notfallaufnahme. Weil sonst wird es ja Jahre dauern. Dann erzählst du den Witz noch 5 Jahre. Also es war Notaufnahme heißt
okay,
das.
Okay, also ja.
Da gehen ja Leute jetzt wirklich hin mit keine Ahnung, wenn die Fingerschmerzen haben oder so.
Ja.
Wenn die ein Röntgenbild brauchen oder auch Menschen, es gibt ja viele, da braucht man sich gar nicht drüber lustig machen, die jetzt zum Beispiel MRT oder sowas brauchen, ja, weil sie wirklich irgendwie Rücken zum Beispiel und so weiter und so fort. Du bist angewiesen, in die Notaufnahme zu fahren, weil wenn du es normal versuchst, über deinen Hausarzt oder gar über einen Facharzt, Orthopäden oder was auch immer, dauert es Monate, dass man einen MRT-Termin kriegt. Also irgendwann, dann kriegst du jetzt gesagt, dass im Dezember die Termine für 2022 wahrscheinlich ausgelost werden. Es sei denn, sie sind privatversichert. Mhm. Aber da kommen wir ja gleich, zur Bundestagswahl. Wo wollte ich MRT, wie bin ich denn jetzt drauf gekommen? Entschuldigt, ich bin jetzt...
Die Operation in der Notaufnahme.
Kommen sie auch gleich dran. Ja. So, Micha.
So, jetzt. Das war letztens, als ich den so schön spontan rausgehauen habe, tat er mir auch gar nicht so weh. Da war ich ein bisschen stolz noch drauf. Aber jetzt, wenn man den so vorbereitet, ist dieser Witz auch einfach blöd, ne? Mit dieser Fallhöhe, die du jetzt aufgebaut hast.
Ja, das ist ja auch kein Witz. Deswegen habe ich versucht, die Fallhöhe ein bisschen geringer zu halten. Und du sagst, es ist einfach nur eine blöde Bemerkung eigentlich. Und ich glaube, Christines Freunde, also Christines Herzchirurgen-Freunde, also ihr Umfeld, ja, das Umfeld der Schönen und Reichen, die können da nicht mal mehr drüber schmunzeln.
Wahrscheinlich nein.
Nee, nicht mal das. Also kannst du nochmal bitte?
Also du die Schwester, ich der Operateur und dann sage ich irgendwann.
Mein Herz kann man nicht reparieren. Ich war jetzt auch die Musik im Hintergrund.
Ja, ja. Schöne Musikauswahl übrigens. Gute Playlist, habe ich gut ausgesucht. So, und dann, Schwester, halten Sie bitte mal die Klappe.
Schon wieder so verknuckelt.
Können Sie mal die Klappe halten? Können Sie mal bitte die Klappe halten? So geht
das. Überlegt euch doch vorher, wie es geht, ihr zwei.
Können Sie mal bitte die Klappe halten?
Vielleicht liegt das auch an euren Gags, dass die Herzchirurgen nicht mit euch kommunizieren möchten.
Ja, ich glaube auch. Überhaupt, dass wir nicht vorankommen im Leben. Jetzt wird ja wieder eine neue Stelle frei. Wir kommen gleich zur Politik, Mensch. Das ist natürlich das Thema Wahl und überhaupt. Aber heute tatsächlich an diesem Tag, an diesem 30. Premiere von James Bond 007, Keine Zeit zu sterben.
Ja.
Und ich bin heute Morgen über eine Anekdote gestolpert. Ich fand ja Pierce Brosnan immer besser als Daniel Craig. Und Daniel Craig nimmt ja jetzt seinen Abschied in diesem Film, jetzt in diesem Teil. Ja, der hat irgendwie ganz großartig sein soll, sagen alle. Und ich hatte mit Micha in der Sendung immer schon drüber gesprochen, Pierce Brosnan, wir sind eigentlich eher, vielleicht sind wir auch eher so die alte Schule. Ja, also das war halt noch so ein bisschen ein Gentleman und der hat immer so nett gelächelt und so. Und der war so verführerisch und überhaupt Pierce Brosnan. Und ich habe gelesen, als sie den gecastet haben, das war wohl der Nachfolger von Timothy Dalton, kann das sein?
Der sehr unerfolgreich war, richtig?
Der hatte wohl noch einen Vertrag für einen Film, für eine weitere Folge, James Bond, 94 hätte die gedreht werden sollen, 95 wäre Premiere gewesen. Und da haben die Macher dann irgendwie schon gemerkt, ach, so richtig werden wir mit dem nicht warm und so richtig erfolgreich war das auch alles nicht. Und obwohl der noch einen Vertrag hatte, haben sie den dann irgendwie so rausgeekelt, den Timothy Dalton, und haben nebenbei einen neuen 007 James Bond gecastet, der dann 95 mit dem Film GoldenEye in die Kinos kam. GoldenEye, und das war Pierce Brosnan, der hat das Casting, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, weiß ja nur auch jeder zwischen, gewonnen. Aber da haben sich zum Beispiel Leute beworben wie Hugh Grant. Könnt ihr euch vorstellen, Hugh Grant war in der anderen Auswahl, Hugh Grant der 007 zu werden die nächsten 10, 15 Jahre.
Der blinzelt alle Bösewichte tot.
Das fand ich total faszinierend.
Wobei, den hätte ich mir fast wieder vorstellen können, weil der hatte auch wieder dieses Gentleman-like dabei.
Mel Gibson war wohl auch, also der war wohl auch bei den Castings. Ja.
Ich habe immer gehört, dass hier Pierce Brosnan, dass der schon vorher gewollt worden wäre von den Produzenten, dass der aber da immer noch irgendwo in Produktion war. Ich glaube, der hat ja früher Remington Steele erzählt.
Remington Steele, richtig, genau. Ich glaub, und das Ding war eigentlich erfolglos. Dann haben die seinen Namen ins Spiel gebracht als möglichen Nachfolger von diesem Timothy Dalton als 007. Und das fanden die Leute damals so toll, die Menschen, ja, so, dass sie gleich alle wieder Remington Steele geguckt haben. Da sind die Quoten auf einmal wieder durch die Decke gegangen und dann hieß es, der muss jetzt aber hier noch ein paar Folgen produzieren, weil er dort noch einen Vertrag
hat. Ach, das ist ja spannend.
Ja, ja.
Das war denn Timothy Dalton, weil ich habe das eben so hingenuschelt, so unter dem Motto, war so unerfolgreich. Ich glaube, die Filme sind aber erfolgreich gelaufen mit dem, ne? Oder?
Ja, tatsächlich, ich weiß es nicht. Ich habe mir heute mal geguckt, Skyfall, wir sind jetzt bei Daniel Craig. Skyfall war wohl der bisher erfolgreichste. Die haben eingespielt 1,1 Milliarden Euro. Euro oder Dollar, weiß ich jetzt nicht genau. Aber irre erfolgreich jedenfalls.
Ich war damals schockiert, als ich Casino Royale gesehen habe, bin ich im Kino, glaube ich, eingeschlafen. Wirklich. Ich fand den so langweilig und so langatmig. Und das war ja angeblich das Meisterwerk, weil das so die erste Vorfolge von James Bond wäre und so weiter. Ja. Und wisst ihr übrigens, wer angeblich das Vorbild für James Bond ist? Und jetzt schließen sich wieder alle Kreise. Da muss ich die Geschichte andersrum erzählen. Ich stand mal mit Freunden am Lago Maggiore, am Luganersee, nicht Lago Maggiore, am Luganersee. Die haben, also heute kannst du jetzt alles nicht mehr leisten, die haben aber über die Familie, da hat der Vater vor, in den 50er, 60er Jahren irgendwann da ein kleines Häuschen gekauft, war damals noch nicht so teuer und das hat die Familie behalten. Und deswegen haben die ein kleines Haus außerhalb von Lugano in, wie heißt dieses Örtchen, ich komme jetzt gerade nicht drauf, Vico Morcote, glaube ich, oder so ähnlich. So, und das ist etwas außerhalb von Lugano und da standen wir dann an diesem Hügel und dann zeigten die, ach hier übrigens da unten die Villa, eine riesige Villa, ein riesiger Garten. Der Garten gehört Peter Smithers. Und Peter Smithers war befreundet mit Ian Fleming. Der hat ja James Bond geschrieben, die Bücher geschrieben. So, und Peter Smithers war Geheimagent im Zweiten Weltkrieg und ist quer durch die Weltgeschichte, hat deutsche Funksprüche analysiert und so weiter und so fort. Und angeblich, Ian Fleming hat die Geschichte immer so erzählt, oder Ian Fleming heißt er, glaube ich, dass das eines der Vorbilder gewesen wäre für James Bond. Aber der ist nicht so ein Draufgänger und gar nichts, aber war dann hinterher auch in der Politik übrigens als Konservativer und ist dann später da an den See gezogen und hat da einen riesen Garten angelegt und ist eingegangen auch in die Geschichte, weil er eben so die Pflanzen ganz besonders ausgewählt hat, dass die sich selbst da erhalten und also nicht so gepflegt werden müssen. Also wohl inzwischen gibt es da Führungen durch sein Gelände. Und
ist eingegangen wie seine Pflanzen.
Genau.
Also, das heißt, James Bond ist eigentlich der Blumenmann.
Ist eigentlich der Blumenmann? Ja.
Der Gärtner. Ist der ewige Gärtner mit Ralph Fiennes. Sehr schöner Film, den ich sehr empfehlen kann. Und Ralph Fiennes war auch mal im Casting.
Der spielt aber auch mit im neuen James Bond.
Ach was, Ralph Fiennes. Und der war anstatt Pierce Brosnan im Gespräch. Ralph Fiennes war auch beim Casting.
Okay. Ach, irre. Meine
Güte. So hängt alles mit allem zusammen.
Alles schließlich.
Merkst du, wo das Geld ist? Beim Kleinen ist das Geld.
Von jedem, ja. Ich bin der arme Verwandte aus dem Norden, der mal zu Besuch kommt. Nee.
Metrologie musst du machen. Ja, du bist am Luganersee, am Dortsee und Dasee. Jetzt vor kurzem, jetzt das erste Mal ja wieder hier im Studio, also bei sich im Wetterstudio, ja, vor zwei Tagen noch in Paris am Arc de Triomphe, am Eiffelturm. Toll. Der Mann kommt rum, da merkst du, da ist Geld da. Und naja gut, er kommt aus NRW. Im Westen wird ja auch anders gewählt als im Osten. Ja, wir hier die armen Suppen und dort. Die feinen Herrschaften reisen durch die Welt. Herr Klein, wie warst du denn in Paris?
Paris war sehr schön. Da kann ich mir auch was zu essen leisten, im Gegensatz zu Lugano, wo ich tatsächlich, da kann man direkt über die Grenze fahren, da ist Italien. Da kann man sich was zu essen leisten. Auf der anderen Seite der Grenze verhungert man, weil es so wahnsinnig schweineteuer ist. Nee, Paris war hochgradig interessant, weil ich war jetzt auch das erste Mal seit längerer Zeit wieder da. Ich war letztes Jahr im Juli waren wir da für so 2-3 Tage, als gerade so die Türen wieder aufgegangen waren. Da war das sehr, sehr ruhig in der Stadt, sehr angenehm. Und jetzt hast du das Gefühl gehabt, Corona ist komplett vorbei. Das ist wirklich ein Geringel und Gerangel gewesen in der Stadt. Das war unfassbar voll. Aber bei den Franzosen, die haben eine höhere Impfquote als wir hier in Deutschland. Egal, wo du hingehst, in jedes Restaurant wird sofort dein Covid-Pass kontrolliert. Mhm. Egal, ob du draußen sitzt, drinnen sitzt oder sonst was, da sind die sehr, sehr strikt und streng. Und in den Geschäften weiterhin natürlich auch Masken, wie bei uns, aber so in den Restaurants war das Leben, hast du gedacht, mein Gott, also die Menschen sind ausgehungert und müssen alle wieder raus. War sehr faszinierend zu sehen.
Okay, ja. Paris.
Guck Paris.
Mal. Und der Arc de Triomphe, also das Verhüllte, wie sah das aus?
Oh. Verhüllt. Doll. Oh, es war, also meine fast Patentochter hat sich beschwert. Die war in Paris und ist da langgefahren und hat gesagt, was soll denn der Scheiß? Ich will den Arc de Triomphe sehen und nicht so ein blödes Ding, so Hülle drumherum. Die fand das gar nicht toll. Die war 1-2 Wochen vor uns da und wir waren, ich habe ja sowieso das Gefühl, es war, die gesamte Welt war schon da. Ich habe vorher immer schon Fotos gesehen von allen möglichen Leuten, die plötzlich da waren. Und es war mein erster Christo, natürlich auch mein letzter in dem Fall, weil es kommt ja nichts mehr hinterher. Ich steige ja immer bei solchen Sachen erst ein, wenn es viel zu spät ist. Ja, und es war beeindruckend. Also ich war ja schon häufiger da, kenne also, wie dieses Bauwerk sonst aussieht. Und man läuft darauf zu. Es waren Menschenmassen unterwegs. Man läuft ja dann die Champs-Élysées zum Beispiel so hoch. Und da haben sich die Menschen durchgeschoben. Und was jetzt aber sehr angenehm war, sie haben tatsächlich den Kreisverkehr darum herum abgesperrt. Schon so ein Straßenzug weiter schon, konntest du relativ entspannt über die Straßen laufen und dann tatsächlich, um in das Innerste reinzukommen, haben sie auch da kontrolliert, also musstest du denen das Impfzertifikat vorzeigen und dann war es eigentlich ganz nett und entspannt, in diesem Bereich konnte man so ein bisschen ruhiger laufen und es sieht wahnsinnig aus, es ist halt also schon irre, dass so ein riesiges Gebäude plötzlich da in Stoff gehüllt ist und es wirkt ganz anders, es sieht ganz anders aus. Wir waren leider dann nicht mehr abends da, das muss dann auch toll aussehen, wenn es so im Licht ist und dann alles nochmal so schimmert, weil das so ein silbrig glänzender Stoff ist. Ich habe übrigens Stoff bekommen.
Ich habe das. Achso, was? Christostoff? Oder?
Christostoff.
Hast du ein Stück abgeschnitten? Was?
Ja, nee, das kann man kaufen. Wahrscheinlich für 20 Euro. Das haben wir damals bei der Mauer gemacht. Da haben wir drum rumgeklopft.
Die sehen dann immer, oh, guck mal hier, der kommt nicht aus dem Osten, da ist Geld. Ja, die sehen dir den Luganer See an und deswegen
von haben das ja wahrscheinlich ab. Das ist immer mein Missverständnis, dass sie mir immer denken, ich hätte Geld. Nee, tatsächlich, ich habe auch gedacht, das wäre jetzt so, dass die damit das Ganze refinanzieren. Es gibt dann auch so Stände, wo du Bücher kaufen kannst, Plakate. Es gibt einen extra Shop direkt an der Champs-Élysées haben sie einen Pop-Up-Store aufgemacht. Ja. Und du bekommst aber tatsächlich, wenn du um den Triumphbogen drumherum läufst, stehen Menschen in blauen Westen rum und die erzählen dir im Zweifelsfall irgendwas darüber, wenn du was wissen möchtest, gucken dich ganz freundlich an und die haben so ein kleines Täschchen umhängen und da haben sie diese Stoffstücke drin. Und das ist der Christusstoff, ein Polypropylen, glaube ich, den er seit Jahren benutzt, der übrigens in Deutschland hergestellt wird, der Stoff. Und den hat er auch schon für den Reichstag benutzt und für andere Sachen. Und dann kannst du, wenn du ganz nett guckst, geben sie so ein Stückchen Stoff, so 7x7 cm groß. Und da habe ich dann mehrmals nett geguckt, auch bei verschiedenen Personen, immer wieder nett geguckt und habe mehrere Stücke bekommen. Und die werden tatsächlich bei eBay schon gehandelt. Du kannst sie versteigern. Also Höchstpreis sind wohl im Moment so 37, 38 Euro.
Boah. Oh, und du bist so ein Einheimser? Du bist so einer, der dann zu mehreren geht und sagt, hier, meine Tante sammelt und kann ich mal für meine kranke Oma noch einen mitnehmen und so? So einer bist du,
Michael? Ich habe tatsächlich für Freunde mitgesammelt. Also ich habe
genau. Ich frage für einen Freund. Genau. Der weiß, wie es geht. Aber so kommst du in sowas, ja? So kommst
du sowas. Ich versteigere dir ja nicht, sondern wirklich, also ich habe tatsächlich eine Freundin, ach, das darf ich jetzt hier alles nicht erzählen, nein, wem man das so verschenkt oder so.
Ja, und aber deswegen sind die Menschen im Westen einfach ein bisschen wohlhabender als wir. Ne? Die
wissen von wegen.
Einfach, wie es geht. Ja, nichts wissen, da. Wie es geht. Ich bin ja damals auch fast nach Berlin gekommen zum Reichstag. Das war ganz am Anfang meiner Radiozeit. Und der Sender, für den ich damals gearbeitet habe, die haben tatsächlich einen Bus organisiert für alle Mitarbeiter, um Christo, also den Berliner Reichstag.
Ach so,
den
damals
war, ich weiß, das muss in den 90ern gewesen sein. Michael, kannst du...
Wann war denn Reichstag?
Soll ich mal gucken? Reichstag. Das muss ewig her sein. Das war ganz am Anfang, weiß ich noch. Und ich musste, die haben natürlich immer einen Trottel gesucht, der Sendung macht, also der die Stellung hält. Und das war dummerweise ich. Also ich bin dann im Studio geblieben, in Leipzig damals. Und die sind dann alle losgefahren. Und das war übrigens bei einer Bombendrohung auch so.
Ach,
du bist ja, damals gab's noch keine Automation. Heute kannst du ja Radio durchautomatisieren und es muss eine Woche lang keiner das Studio betreten und es läuft trotzdem alles irgendwie durch und man kann das von außen auch bestücken und was weiß ich. Und man hat als Hörer dann den Eindruck, das läuft alles ganz normal und es ist auch gar niemand da in Wirklichkeit. Das war damals ja noch ein bisschen anders. Wirklich Bombenalarm und alles wurde evakuiert dort, die Studios, alle raus, Redaktionsräume, Verwaltungstrakt. Der einzige wirklich, ich hatte also wirklich zufällig gerade Sendung dort, zwar mittags irgendwann, der einzige Trottel, der dort saß, war
Notfallplan.
Ja, unsere Chance.
Aber die haben so den Schäferhunden gespielt, die dort so rumschnüffelten, die hatten dann so Bombenhunde und so weiter.
Ach, meine Güte. Aber ja, ich kenne das von amerikanischen Präsidenten und hier auch vom Senat. Ja. Wenn zum Beispiel, es gibt ja alle paar Jahre tritt ja der Senat mit dem Kongress, mit dem Präsidenten zusammen, wenn der seine große Rede an die Nation hält, dann sind wirklich alle Senatoren, alle Abgeordneten da und dann gibt es einen aus der Regierung, der woanders hingebracht wird, falls tatsächlich irgendwie da was sein sollte, das ist der Designated Survivor, also der bestimmte Überlebende. So. Und da gibt's auch eine Fernsehserie draus, wo also der ganze Kongress in die Luft fliegt, alle sind tot, gesamte Regierung weg, alle Abgeordneten weg und der designierte Überlebende, der muss dann die Regierung als Präsident führen. So, da habe ich gerade nur gedacht, was bedeutet das jetzt für dich? Also, du bist der Designierte, der in die Luft fliegt.
Genau. Die haben halt immer überlegt, wer ist jetzt am einfachsten zu entbehren und da fiel halt immer die Wahl auf mich. Ja, ob das jetzt der Reichstag war. Wann war denn das jetzt, die Verhüllung?
1995.
95, mache ich so lange schon Radio?
Oh. Da war ich noch in der Schule.
Alter. Oh Gott. Können wir das hier bitte rausstreichen? hier, wir müssen das mal rausschneiden. 95. Oh Gott, das, da war ich schon beim Radio.
Wahnsinn.
Ist das lange her.
Aber es war 1900, oder?
Es war 1995.
Warte, lass mich nachgucken.
Und ich meine, doch, das war 95, ja. Das, ja.
Übrigens, aber der Christo hat da noch länger dran geackert. Der hat 1971 damit angefangen, dass er den Reichstag gerne verhüllen wollte. Und 71 und dann erst 1995 hat es geklappt.
Irre, große Kunst. Wahnsinn. Das war in dieser Woche übrigens, wir kommen gleich zur Wahl. Wir müssen nur mal kurze Wahlauslese machen. Aber das war in dieser Woche auch eine schöne Meldung, die kommt aus Dänemark. Und zwar hat da ein Künstler in einer Galerie, in einer großen, also in einer Kunstsammlung, hat er ein großes Bild aufgehängt. Ja, ein Auftragswerk, hat dafür 70.000 Euro Vorschuss bekommen, hat das Bild aufgehängt dort in der Galerie. Also sie war dann sehr erstmal in große Erwartung, ja, was wird der Künstler uns bieten und so weiter. Galerie alle aufgeregt und so weiter. 70.000 Euro ist ja jetzt auch kein Pappenstiel. Und so. Und dann kam der mit seinem Bild an, es wurde enthüllt und es war einfach nur weiß. Ja, es war ein schöner Rahmen und in weiß nichts drauf. Kein Pinselstrich, gar nichts. Und alle haben sich gewundert, was ist denn das? Und der Gag ist, wie das Bild nämlich heißt, der Name des Bildes, nimm das Geld und verschwinde. So hat es ein Bild genannt, ein dänischer Künstler.
Und hat es funktioniert?
Ja, es hängt jetzt da, muss man gucken, kann man googeln. Hängt jetzt dort in dieser Galerie und nimm das Geld und verschwinde.
Ich entdecke ja immer so Nischen für mich. Also ich weiß ja, wenn ich Schlagerstar geworden wäre, ich wäre so ein Roland-Kaiser-Typ, also so vom Tanzen, vom Auftritt auf der Bühne her, so von der Ekstase, die man so auslebt und so aus sich rausgehend. Das wäre so mein Genre an Schlager. Und ich glaube, bei der Kunst wäre es auch so. Also ich würde im Prinzip nichts machen, aber hätte super Beschreibungstexte dafür.
Ja. Und wir könnten doch auch diesen Podcast einfach ein bisschen aufwerten. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel einen Werbepartner, vielleicht zahlen die ja das Doppelte, wenn wir einfach sagen, wir werten den Podcast jetzt auf, künstlerisch. Indem wir einfach mal, wie der Micha vorhin so schön originell gesagt hat, die Klappe halten, ja, wie der wie Christins Freunde, die Herzchirurgenfreunde, indem wir einfach mal die Klappe halten, ein paar Minuten lang, ja, einfach Stille, Podcast, Stille. Ja. Und das Ganze dann,
wir müssen es aber benennen.
Wir benennen es Platz für eigene Gedanken.
Aber wenn da keine sind.
Notizen. Naja, du, was soll man machen?
Oder Platz für eigene Notizen,
genau. Ich finde das super. Das sind meine liebsten Seiten in den Büchern.
Platz für eigene Notizen. Sehr schön. Der Podcast mit Anspruch.
Ja, wenn sie einfach mal ein bisschen für sich sein wollen. Genau. Das ist aber auch, das ist ja wie beim Lesen zum Beispiel. Also wenn du einfach mal vor dich hinstarren möchtest und einfach mal in deinen Gedanken hängen möchtest, dann sieht das ja blöd aus. Mhm. Es ist genauso, wie es blöd aussieht, wenn du alleine spazieren gehst. Gerade als Mann wirst du ja immer direkt als Triebtäter gesehen, wenn du alleine durch den Wald gehst. Wenn du einen Hund dabei hast, ist alles in Ordnung. Wenn du jetzt auf einer Parkbank sitzt und einfach nur vor dich hinstarrst, ist blöd. Wenn du ein Buch in der Hand hast und das hätte zum Beispiel diese weißen Seiten, wäre es auch wieder in Ordnung. Vielleicht wäre das auch für die Leute, die, weißt du, immer die Ohrstöpsel im Ohr haben, vielleicht willst du einfach mal Ruhe haben. Und wenn du einen Podcast hörst, ist ja auch okay, aber vielleicht einfach mal Ruhe haben, vielleicht müssen wir dafür den Podcast mit Ruhe anbieten.
Ja, ja. Könnten es viel leichter haben. Obwohl das dem Künstler bestimmt nicht leicht gefallen ist, dieses weiße Bild dort zu malen. Kann man sagen, er hat's gemalt.
Schön. So. Nicht gemalt.
Weil wir gerade so lustig sind, so fröhlich, wir kommen mal auf die Politik, auf die Bundespolitik.
Ich bin für Stille.
Ja. Da müssen ja auch ganz viele Menschen bedienen. Wir sind ja international hier tatsächlich immer noch, sagt mal, gebucht, gestreamt. Ja.
Ach, müssen wir das Wahlergebnis
und dann jetzt nochmal erreichen? Es gibt ja Menschen jetzt vielleicht in Tansania, wo wir gehört werden, viele Menschen in Nordamerika und keine Ahnung. Also Australien, glaube ich, jetzt beim letzten Mal auch schon dabei. Müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären, worum es geht. Es geht an Bundestagswahl. Ja, und Wahlergebnis, kann man sagen, unentschieden, Micha? Oder wäre das jetzt schon wieder defätistisch?
Warte, ich müsste jetzt, es kommt drauf an, in welcher Position du mich fragen würdest. Ja. Also ich habe ja mit keiner Partei wirklich was am Hut, aber man sieht's ja aus, also wenn man jetzt CDU wäre, dann würde man sagen, wie Herr Laschet sagen würde, es hat niemand den Regierungsauftrag und es hat auch niemand wirklich verloren. Wir sind gleich auf. Ja. Die SPD würde sagen, wir haben den eindeutigen Auftrag des Wählers.
Mit Abstand, hat er gesagt.
Mit Abstand.
Er hat gesagt, wir haben mit, nee, er hat's anders formuliert, der SPD, wie heißt er ja, Bojans.
Scholz.
Bojans. Der hat gesagt, wer mit Abstand diese Wahl verliert, der hat nicht das moralische Recht, sich um die Kanzlerschaft zu bewerben. Und hat damit den Armin angegriffen. Und ich meine, jetzt alle reden drüber und hast du gesehen und Union und SPD und irgendwelche Koalitionen. Lass uns mal über die menschliche Seite sprechen, über den Armin. Der hat doch jetzt aber sowas von der Arschkarte. Hä? Also wirklich, du wirst gefeiert. Blablabla. Und dann bist du auf einmal der Verlierer? Alles geht den Bach runter? Und du bist ja wirklich für alle dann der Komplettloser im Moment.
Das ist jetzt bei der CDU, setzen die das jetzt um, was sie vorher ewig gepredigt haben, das Social Distancing vom eigenen Spitzenkandidaten. Ne? Ja. Möglichst große Distanz.
Ja, ist irre, oder? Keiner will mit runtergerissen werden.
Lacht er denn immer noch so fröhlich? Nee, ne?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung.
Aber Entschuldigung, was sind das aber auch für Geschichten vorher mit seiner am Wahltag selbst? Habt ihr diese Fotos gesehen, wo der den Wahlbrief da einsteckt? Ja, oder den falsch rumfaltet. Also ich meine, wie oft hat der schon gewählt und wie doof kann man sein, wenn man weiß, dass man fotografiert wird, ne?
Wir machen das alles wirklich jetzt an ihm fest. Da fallen ja Sätze so wie, die CDU ist derzeit nicht in der Verfassung, dem Land eine Führung zu geben. Also die wollen jetzt, also das kommt ja aus den eigenen Reihen der CDU. Ne? Also ich glaube, die wollen jetzt schon, gerade aus Sachsen hört man da viele Stimmen, die jetzt natürlich auch versuchen, da ein bisschen die Wogen zu glätten. Dort ist es ja, Sachsen macht blau, kann man fast sagen. Ja,
das ist schon ziemlich heftig. Ich fand erschreckend, wenn du wirklich mal schaust, also gab irgendwo so eine Kartenaufstellung, welche Parteien wo in Deutschland ihre höchsten Wahlergebnisse haben. Und ja, die AfD ist in Sachsen und in Thüringen besonders stark, aber ganz erschreckend fand ich auch die Grenze der Bundesländer, zum Beispiel bei der FDP und auch insbesondere bei den Grünen, wo du dann gesehen hast, der gesamte Osten hat die Grünen verschmäht, kaum gewählt, bis auf Berlin einzelne Teile. Und der ganze Westen ist deutlich grüner. Und bei der FDP auch in, du siehst diese Grenze genau auf der Karte. Ja. Ganz erschreckend, finde ich.
Verrückt, aber dieses Blau. Also mir ist eben das Blau so ins Auge gefallen. Ja, Thüringen und Sachsen, AfD. Warum ist das so? Also man könnte jetzt sagen, okay, es ist ein Ostphänomen. Da müsste es doch aber in Mecklenburg-Vorpommern ähnlich sein, wo die SPD ja durch die Decke gegangen ist, auch bei der Landtagswahl. Da war ja parallel noch Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg oder Sachsen-Anhalt. Ja, also gut, Sachsen-Anhalt ist die AfD auch sehr stark, aber jetzt bei dieser Bundestagswahl eben auch nicht. Also zumindest nicht vergleichbar mit dem, was in Sachsen so passiert. Das ist schon irre.
Was mich zum Beispiel jetzt mal, um kurz von ganz Blau und AfD wegzukommen, wieder zur CDU, was mich zum Beispiel total geschockt oder beziehungsweise abgestoßen hat bei Herrn Laschet, war, als der dann erzählte, die SPD hat immer auf der falschen Seite der Geschichte gestanden, wo er dann meinte, hier, ich glaube, was hat er gehabt, die Ostpolitik zum Beispiel, wo ich dachte, Willy Brandt war die falsche Seite der Geschichte. Und wenn du jetzt mal aus der konservativen Sicht schaust, was die alles abgelehnt haben, also da geht es ja zurück bis Atomkraft zum Beispiel, das ist ja nur ein Beispiel, wo sie immer die Atomkraft verteidigt haben und aufrechterhalten wollten, wo die Grünen und SPD dann irgendwann den Ausstieg geplant haben, die CDU das wieder zurückgenommen hat und dann hinterher hinterher aber tatsächlich Merkel nach Fukushima ganz schnell den Radikalausstieg gemacht hat. Und es sind so viele Bereiche, die sich einfach im Laufe des Lebens gewandelt haben, oder was Frauenrechte angeht, was Wahlrechte angeht, was zum Beispiel auch die Ehe für alle angeht und so weiter, waren ja immer die Konservativen dagegen, und im Nachhinein sagen dann wir eigentlich alle, ja, aber wieso haben man sich damals so aufgeregt, ist doch ganz normal der Wandel der Zeit. So, deswegen fand ich diesen Satz von Laschet zu sagen, die SPD stand immer auf der falschen Seite der Geschichte. Also jetzt in der Nachbetrachtung würde ich es genau andersherum sehen.
Ist aber ein bisschen gemein, weil das ist genau das, was er nicht erreichen wollte, was aber so oft passiert, dummerweise. Weil er hat es dann tatsächlich, der ist nämlich ein bisschen aus dem Kontext gerissen, dieser Satz, er hat es dann tatsächlich auf die wirtschaftliche Seite, auf den wirtschaftlichen Bereich bezogen und meines Erachtens auch begrenzt. Also das ist so wie dem Scholz von der Bild-Zeitung der Scholz hat auf irgendeiner Wahlkampfveranstaltung sinngemäß gesagt, wir, die Geimpften, also die gegen Corona Geimpften, sind ja aus Sicht der, sind ja quasi aus Sicht der Impfgegner Versuchskaninchen. Und wir sind jetzt mehr als 50 Millionen. Und da müsst ihr doch nur langsam erkennen, dass wir alle noch am Leben sind und dass es uns gut geht und dass von uns kaum noch jemand erkrankt an Corona und so weiter. Also zumindest was schwere Verläufe angeht und so weiter. Und in diesem Kontext hat er das Wort Versuchskaninchen benutzt. Und die Bild-Zeitung hat dann eine Riesenschlagzeile draus gemacht. Olaf Scholz bezeichnet alle Geimpften als Versuchskaninchen. Also man muss immer aufpassen, ne? dass man das im richtigen Kontext sieht. Und er hat das natürlich überhaupt nicht so gemeint. Alle, ja, weißt du wie? Also das ist so, wie die Bild-Zeitung schreibt, Putin dreht an der Erdgasschraube und erpresst uns und deswegen gehen die Erdgaspreise jetzt so nach oben. Das ist natürlich auch völliger Humbug, weil wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt, weiß man, dass Gazprom bzw. Russland bis jetzt alle Erdgasverträge für dieses Jahr, seine Lieferverträge, umfänglich erfüllt hat, sogar 40% übererfüllt hat. Also es hat völlig andere Gründe, dass das Erdgas, das Heizen und so weiter teurer wird als noch vor einem Jahr und deutlich teurer wird. Das hat mit der Liefermoral der Russen überhaupt nichts zu tun, aber es wird eben so behauptet, und selbst die Grünen haben sich da jetzt dahinter gestellt und gesagt, um Gottes Willen,
einer
der Grünen, der stellvertretende parlamentarische Geschäftsführer, meine ich, und hat gesagt, die bösen Russen erpressen uns, was so faktisch einfach nicht stimmt.
Ja, aber ich glaube, der Rest in der Rest der Berichterstattung ist es, glaube ich, nicht mit drin, also zumindest was ich so gesehen hatte. Und die Bild-Zeitung dreht natürlich immer irgendwie alles auf Emotionen, ne? Was ich auch immer furchtbar und gefährlich finde, weil was bleibt hängen, nur irgendwo diese zwei Worte, die da in der Schlagzeile stehen. Aber ja, schwierig mit der Verkürzung. Aber hat der Laschet jetzt gratuliert, oder? Er hat jetzt schließlich dann doch gesagt, Herr Scholz, herzlichen Glückwunsch.
Nicht gesagt, er hat es geschrieben, er hat einen Brief geschrieben.
Er hat es geschrieben.
Er hat einen Brief geschrieben, er wollte es nicht sagen.
Ist der schon angekommen?
Keine Ahnung, der Brief? Weiß ich nicht. Also, Politik ist doof. Wollen wir nicht doch wieder über James Bond reden? Ja, oder über Herzchirurgen.
Ja, oder die Dame, das war ja auch eine der Nachrichten diese Woche, diese 91-Jährige, bei der sie im Altenheim dann die Hanfpflanze konfisziert haben und sie das aber eigentlich, angeblich hat sie auf dem Balkon gehabt, weil sie so schön aussieht. Das
ist der Enkeltrick, ich sag's dir.
Das ist der Enkeltrick, natürlich.
Definitiv.
Ich würde auch bei der Oma anbauen.
Richtig, ja. Und mal zum Balkon. Aber wenigstens da sind wir möglicherweise, also für alle, die das interessiert und die da Wert drauf legen, auf einem guten Weg, wenn es zur Ampel kommt. Ist das die Ampel? Ja, ne? Rot, Grün, Gelb. Jawohl, das ist die Ampel. Die Ampelkoalition, die jetzt im Moment zumindest als wahrscheinlichste Variante erscheint, weil alle drei Parteien für die Legalisierung von Cannabis sind. Dass das entkriminalisiert wird und legalisiert wird und dass du in der Apotheke ganz normal Cannabis kaufen kannst und nicht irgendwo am Hauptbahnhof.
Dann muss ich das auch mal ausprobieren. Muss ich mal
probieren, ja.
Man wird aber nicht gezwungen, das ist immer das, was gerne von den Konservativen gesagt wird, um Gottes Willen, sobald das Hanf frei ist, hier, dann ist alles ganz schlimm. Man muss es ja nicht.
Nee, das ist wie mit der Impfpflicht, ne? Nee. Ja. Alles kann, nichts muss. Ne?
Ja, jo, richtig. Jo. Dann geht's ja auch noch, ne?
So ist es, ja. Jeder ist seines Glückes Schmied und muss halt gucken, wie es ihm besser geht. Ob nur mit oder ohne. Impfung oder Cannabis oder was auch immer. Ja.
Jan Ulrich geht es ja ohne Drogen besser.
Aha.
Also Jan Ulrich hat sich doch jetzt mit Lance Armstrong getroffen. Ja. Da habe ich auch zuerst gedacht, da treffen ja die zwei Richtigen aufeinander. Lance Armstrong ist ja auch, hat ja alle Tour de France-Siege zum Beispiel wurden aberkannt wegen großer Drogenmissbrauchsgeschichten und so weiter. Und Jan Ulrich geht es jetzt wohl aber wieder gut. Der hat ja vor 3 Jahren sogar mit Til Schweiger sich da halb geprügelt auf Mallorca und ist dann wohl jetzt in Therapie gegangen. Jetzt haben sich die beiden, also Lance Armstrong und Jan Ulrich, zum Podcast getroffen übrigens. Aha. So, und die sind wohl inzwischen sehr gut miteinander befreundet. Also Lance Armstrong hat wohl Jan Ullrich auch unter die Arme gegriffen. Die waren ja ganz große Rivalen immer beim Radfahren, früher in der aktiven Zeit. Und dann hat er jetzt aber im Nachhinein, als es dem Jan Ullrich ganz schlecht ging, hat er ihn unterstützt und geholfen. Das fand ich jetzt auch schön.
Das ist aber toll. Ja. Lance Armstrong, der übrigens letzte Woche 50 geworden ist.
Ah, ja, Glückwunsch.
50. Und was schenkt man einem 50-jährigen Radprofi? Ein E-Bike vielleicht. Hat der E-Bike, ist ja ein E-Bike-Fahrer dabei?
Nee, garantiert nicht.
Ihr seid jetzt beide nicht so die Radfahrer. Christine hat sich derzeit ein bisschen zurückgelehnt und rausgenommen hier aus der ganzen Diskussion, dem ganzen Thema.
Ich folge euch.
Aber du kommst ja jetzt wieder ins Spiel, weil Christine hat ja die Frage aller Fragen, die darüber entscheidet, wer heute... Mir fällt gerade... Ich hab doch meinen Witz schon rausgehauen. Den mit der Klappe.
Oh, ich habe gar keinen
gespielt. Jetzt wird mir auch noch der Witz geklaut.
Ich habe gar keinen gespielten Witz heute.
Merkt ihr's?
Hast du einen? Ich bin sowieso immer noch einen im Plus. Also ich könnte von dir noch einen einklagen. Aber ich hätte zur Not, ich hätte was da.
Das war ein Witz, hat eine Zeitung geschrieben über das Sakko von Daniel Craig bei der Weltpremiere von, wie heißt du mal? Keine Zeit zu sterben.
No Time to Die.
Ja, der hatte doch so eine pinkfarbene Jacke. Habt ihr das mitbekommen?
Ein Samtsakko. Ein pinkfarbenes Samtsakko trug er bei der Premiere.
In der Stadtradio, also pinkfarbene Jacke. Ein Samtsakko. Aber es war tatsächlich pinkfarben.
Es war, pinkfarben.
Habt ihr gesehen? Und das wäre ein Witz gewesen. Habe ich nur gesehen, irgendeine Zeitung. Also es wäre
gut. Ich fand's sexy.
Fand's sexy?
Man kann das tragen. Er ist ja männlich. Insofern kann man
definitiv.
Da auch. Also ich fand's schön.
Relativ klein übrigens. 1,78 Meter habe ich nicht gewusst. Ich dachte so, weil wir vorhin beim Casting waren, beim James Bond Casting, dass die mindestens 1,85 sein müssen oder so. Daniel Craig, 1,78 Meter. Und denkt man immer, die sind viel größer. Ist aber nicht. Also der Louis zum Beispiel, jetzt mein Sohnemann, der ist jetzt 14 und ist jetzt fast so groß wie ich. Ich bin 1,80 und der kriegt Panikattacken, weil er sagt, hoffentlich wäre ich mal größer als du, hoffentlich bleibe ich mal nicht so klein. So ist es heutzutage.
Mit 1,80?
Ja, klar, sagt er. Weißt du, wie groß ich bin? Ja, und da sagt er, hoffentlich werde ich mal größer. Um Gottes Willen, ist jetzt vielleicht 1,78. Ja, der ist jetzt so groß wie Daniel Craig. Ja.
Karl-Louis, ich kann dir sagen, wir sind in der Größe, wo die Betten passen. So, danach mit größer wird es schwieriger.
Aber größer ist schöner.
Die jungen Menschen echt Panik, wenn die hören, 1,80, wenn die jetzt wissen, 1,80 mit 14. Das reicht nicht.
Also in der Pariser Metro habe ich zum Beispiel auch einen jungen Mann gesehen, der war auch noch ein Stückchen größer. Der stand wirklich, also der musste sich fast gar nicht festhalten, weil der konnte mit dem Kopf sich oben an die Decke ranklemmen.
Der stand sehr schön, hat Vorteile, ja.
Wirklich. So, aber da habe ich auch gedacht, wenn die Metro jetzt irgendwo über eine 30er-Schwelle fährt oder sowas, dann macht's ruckelhupp, dann hat er doch Kopfschmerzen. Mhm. Das ist auch nicht schön. Mhm.
Nee. Ja, aber guck mal, die jungen Mädchen, die sind ja auch alle ganz schlank und ganz groß. Und wenn du da willst du natürlich dann auch als Junge groß sein.
Ist euch mal aufgefallen, dass alle jungen Mädchen lange Haare haben?
Ja, na logisch. Also, und im Alter werden die dann immer kürzer. Doch, da gibt's auch irgendwie...
Ja, aber was heißt... Aber das war doch früher, zu meinen Schulzeiten noch, dann gab es die mit dem modischen Kurzhaarschnitt, dann hatte jemand so einen Top, dann hatte jemand...
Ja. Schlüsselszene bei The Crown. Ja, Micha, du kennst sie ja, du hast sie ja gesehen.
Genau.
Fand ich großartig, weil ich gerade über diesen ganzen Mief und Staub dort im britischen Königshaus gesprochen habe. Wir sind jetzt so Ende der 50er Jahre, ja, die ganze Welt bricht auf und alles modern und in den USA kommt Kennedy und was weiß ich und alle gucken nach vorne und es wird modern und Fernsehen und Radio, neue Medien etc. erobern den Globus und die hängen da immer noch so in ihrer verstaubten Welt, hat sie ja gerade gesagt, ne, dass das so ein Thema war und dass die Menschen dort in Großbritannien das auch langsam komisch finden und dass es die ersten Leute gibt in den Zeitungen, also die ersten Zeitungskolumnisten, die das dann auch entsprechend kritisch sehen und sie auffordern, doch endlich mal ein bisschen moderner zu werden. Was macht sie? Also sie will schon moderner, aber was macht sie? Sie ist ja immer noch so in diesen Fängen dieser Höflinge, so, ne, komischen, wie sagt man denn da, also dieses Klüngels dort, ja, und so auch ihr Friseur. Und da geht sie zum Friseur, also, ne, und der macht ihre Haare auch relativ kurz und sie so komisch wellig. Und dann trifft sie kurz danach ihren Mann, den Philipp, und er fragt sie ganz suffisant und mit einem Lächeln, sag mal, Elisabeth, wolltest du nicht noch Kinder von mir? Und sie sagt, ja, es war ja wirklich wichtig. Zu dem Zeitpunkt waren Charles und Anne schon geboren, und sie fragt so, wolltest du nicht noch Kinder? Und er guckt sie so an und lächelt und sagt, ja, aber nicht mit der Frisur. Ehrlich, ja, weil das so altbacken war. Das hat, ne, weil sie sich so hat kurz schneiden lassen damals. Und sie sagt, ja, aber das ist doch jetzt Mode. Und er sagt, na ja, klar, bei den Hausfrauen ist das Mode, aber, ja, So, war jetzt noch mein kleiner Beitrag zum Thema Streaming-Tipp. Ja, also da sind wir jetzt schon beim Thema Streaming-Tipp. Gerne The Crown, die Serie, zu der wir übrigens gekommen sind, weil sie ganz viele Emmys gewonnen hat letzte Woche. Letzte Woche Emmy-Verleihung und das sind ja die Oscars. Ich glaube, wir hatten es im Podcast schon besprochen.
Zwei Wochen her.
Ist sie schon zwei Wochen her? Ich hink ein bisschen hinterher, aber deswegen bin ich drauf gekommen.
So. Aber schön, ich dachte immer, ich bin immer der Letzte bei solchen Serien, dass ich dann Sachen immer gucke, nachdem sie schon 10 Jahre laufen, aber dass du dann erstmal wartest, bis die Emmys raus sind und man sich entscheidet, ja, die 5. Staffel, jetzt geben wir denen mal welche, dass du dann auch mit einsteigst, ist auch schön.
Aber irre, das bindet so viel Zeit. Das ist jetzt wirklich meine allererste, also was ich geguckt habe vor 2 Jahren oder so, als das Boot neu verfilmt wurde, aber das waren ja, wie viele Teile, das waren 7 Teile vielleicht, 6, 7 Teile, das Boot, Neuverfilmung, lief irgendwie auf Sky und in der ARD, dann in der Mediathek, das war ja noch überschaubar, 7, 8 Teile, ja, das waren dann halt mal 7, 8 Abende, aber jetzt The Crown, das sind ja irgendwie jetzt 4 Staffeln, die 5. kommt ja dann irgendwann, ja, demnächst. 4 Staffeln, mindestens 10 Folgen pro Staffel. Also das heißt, wir reden hier über 40, 50 Folgen. Und das ist irre, was das für Zeit bindet. Ja, jede ist irgendwie 50, 55 Minuten lang. Was das? Und ich merke das jetzt. Man will aber trotzdem jeden Abend wissen, wie es weitergeht. Das ist verrückt.
Ja, aber man muss es ja auch nicht innerhalb kürzester Zeit weggucken. Nö. Aber dass du weißt, okay, jetzt ist mal wieder, jetzt kann man wieder mal eine wegschlabbeln und weitergucken, ist doch auch in Ordnung. Und
deswegen will der Carl Lewis unbedingt anders sein. Nicht nur größer, anders.
Ja. Ganz schlimm wird es, wenn man dann so Wochenenden macht. Es ist jetzt natürlich im Herbst zum Beispiel, wenn es jetzt nass und regnerisch wird, wenn man Freitagsabend anfängt und sonntags dann die 4 Staffeln durch hat. Ja. Das ist wirklich Lebenszeit, die ist dann weg. Das
stimmt allerdings.
Kann aber manchmal auch ganz schön sein.
Aber gerade diese Serie, ich finde, die ist wie ein gutes Buch gemacht. Weil ich dachte ja, ich hatte ja immer so ein bisschen eine Abneigung, also natürlich, ne, ich hatte keine Ahnung, aber prinzipiell so eine intuitive Abneigung, ja, da geht's um diesen ganzen Boulevard-Quatsch und wer dort mit wem und Prinzessin sowieso und Prinz sowieso und betrügt den und den. Nee, aber die bringen ja auch wirklich, oder also ein großer Teil dieser Serie ist ja auch wirklich dem weltpolitischen, dem geopolitischen Geschehen gewidmet. Also das kommt ja immer wieder zur Sprache. Also Großbritannien war ja damals noch eine relativ zentrale Rolle. Also ich möchte Großbritannien diese Rolle heute nicht absprechen. Obwohl doch, muss man schon machen. Aber in den 50er Jahren, was da sich alles eben wirklich verändert hat, ja, die ersten Unabhängigkeitsbewegungen, die sich gründeten, Großbritannien, das so langsam seinen Status in der Welt, bröckeln gesehen hat. Das wird dort auch sehr akribisch behandelt, das Thema. Also man wird nicht dümmer, also man kriegt nicht nur so diese ganzen Boulevard-Desken-Themen mit, sondern tatsächlich auch ein bisschen Weltgeschehen. Politik auch sehr ausführlich und ich finde sehr detailreich aufbereitet. Jetzt gerade der Skandal, dass zum Beispiel der abgedankte König, also Elisabeth, hat man aber glaube ich beim letzten Mal schon behandelt, Elisabeth wäre ja eigentlich fast gar nicht Königin geworden, weil ja ihr Vater eigentlich auch nicht König hätte werden sollen, weil sein größerer Bruder abgedankt ist, weil er ja mit dieser verheirateten Frau und so weiter und so fort, ja doch ziemlich eng mit den Nazis kollaboriert. Also jetzt nicht der Papa, also nicht George VI, nicht der Papa von Elisabeth, sondern quasi sein Vorgänger, sein Bruder, der dann abgedankt ist. Der hatte wohl ein recht gutes Verhältnis zu den Nazis und auch eine sehr positive Einstellung zu denen. Und das ist alles aktenkundig und sind diese Akten jetzt wieder aufgetaucht und die Amis wollen es veröffentlichen und so weiter und so fort. Also auch solche Dinge werden dort auf sehr interessante Art und Weise aufbereitet, finde ich. Und deswegen ist es am Ende wie ein gutes Buch auch. Ja, also nicht nur guckst, nimmst auch was mit. Ja, also
André, lass dich fallen. Lass dich einfach fallen. Du bist auf der dunklen Seite der Macht angekommen. Früher oder später kriegen wir euch alle. Auch du sitzt jetzt mal an einem Mittwochabend auf der Couch und guckst hier im Feinripp-Unterhemd mit Chips und Cola. Ja. Guckst einfach mal eine Serie. Du musst jetzt nicht intellektuell verbrämen, warum du das guckst. Du willst einfach auch mal gucken.
Und ich habe Spaß dabei. So. Wir kommen langsam wir waren ja eben schon kurz vor der Frage, die Christine, also gespielter Witz und so weiter, die Christine uns jetzt stellt. Wir haben keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Wer diese Frage falsch beantwortet, der ist dran mit dem Witz. Christine. Was denn? Du bist raus heute, oder was?
So.
Hast du noch irgendeine? Entschuldige, Netflix bist du raus.
So,
jetzt.
Seid ihr bereit?
Ja, bitte.
Okay, neuer Bond. Haben wir ja heute schon viel drüber gesprochen. Produktionskosten vom neuen James Bond lagen bei 250 Millionen Euro.
Okay.
Ist nicht die Frage. Aber was?
1,78 Meter.
Macbeth.
Macbeth?
Ist jetzt sein nächster Job. Also Daniel Craig geht nach New York an den Broadway und spielt dort Macbeth.
Und er hat den längsten übrigens. Den längsten Bond ever. Ah, ja. 163 Minuten lang.
Okay, okay. Aber das ist wahrscheinlich auch noch nicht
die Frage. Ist auch nicht die Frage.
Nee. Fast 3 Stunden, mein Gott.
Also 250 Millionen.
Aber wie gesagt, allein Skyfall hat 1,1 Milliarden eingespielt.
Naja, also.
Aber da ist ja allein der Vorspann sind ja schon Minuten eben, und der Abspann wieder 10 Minuten.
Und Skyfall war der vorletzte übrigens. Der letzte ist wie? Wisst ihr das? Ja. Ach, ihr seid so ahnungslos. Spectre. Hat aber keine so guten Kritiken bekommen wie Skyfall.
Ich habe noch nie einen komplett durchgesehen. Also
jetzt fragen,
ich bin immer eingeschlafen irgendwie, wenn ich es mal versucht habe.
Vor allem, wenn du dann hinterher fragst, was war denn da drin los, was ist denn passiert, könnte ich nicht sagen. Ja, der ist mit dem Motorrad über eine Staumauer gesprungen.
Ach, die haben mit dem Motorrad, für den aktuellen, jetzt haben die in Italien einen Motorradstunt gedreht und da haben die auf irgendeine kleine Gasse, haben die über 30.000 Liter Cola geschüttet, dass der Stuntman, der da drüber brettert, dann nicht wirklich sich was ganz Schlimmes tut und umfällt. Also damit das alles so klebrig ist und so weiter und damit er dann hinten irgendwie um die Ecke noch stehen bleibt, haben die dort 30.000 Liter Cola hingekippt. Mitten in irgendein italienisches Dörfchen, damit da irgendwie nichts Schlimmes passiert. Okay. Das ist doch verrückt, oder? Eine Verschwendung.
Ja, bescheuert.
Also der neue Bond.
Der neue Bond.
Produktionskosten 250 Millionen Euro. Nicht die Frage. Aber welches ist denn der teuerste Film aller Zeiten? Aktuell. Der teuerste Film aller Zeiten. Wollt ihr Auswahlmöglichkeiten?
Ja, bitte.
Okay, kriegt er. Also ist es Fluch der Karibik, Titanic oder Harry Potter?
Ah, Harry Potter.
Ich meine, Titanic war es damals zumindest, habe ich immer mal gehört, dass Titanic so wahnsinnig teuer war.
Aber jetzt, was jetzt noch aller Zeiten? Ist jetzt das nicht, aber der ist doch 97 schon gedreht oder so.
Nee, jetzt, wenn man stand jetzt, der teuerste Film aller Zeiten.
Hätte ich von allen dreien nicht gedacht.
Fluch der Karibik, Titanic oder Harry Potter?
Oh Gott. Micha, was sagst du?
Ich bleib jetzt mal bei Titanic. Aber ich hätte das von Spezialeffekten und so weiter.
Ich bleib jetzt mal bei Harry Potter.
Ja. Hast du nicht eben
Harry Potter gesagt? Hatte ich gesagt. So. Harry Potter.
Ah, ist Harry Potter, okay.
Wieso? Ist beides falsch. Fluch der Karibik. Fluch der Karibik, US-Dollar 430 Millionen. Titanic 319 Millionen US-Dollar und Harry Potter 298 Millionen US-Dollar.
Ah, da war ich aber näher dran.
Nee, das war nicht die Frage.
Könnte man jetzt so sehen.
Und Micha, hast du einen guten Witz für mich? Ich hab doch keinen mehr. Oh Mann.
Dann rechnen wir das wieder auf meine Liste.
Das ist deine Liste. Ja.
Willst du den Witz anschreiben?
Wie anschreiben? Ja, ich schreibe ihn an. Ich schreibe einen an bei dir. Ja, okay. Eigentlich spielt der Witz angeschrieben bei mir. Eigentlich nur ein halber, weil wir haben ja beide verloren jetzt.
Ach, jetzt fängt er noch an zu fahren, weißt du? Schlechter. Du bist wie der Laschet. Schreib mir mal einen Brief mit dem Glückwunsch, dass ich gewonnen habe.
Also, wir tun das auf meinen Deckel, Ja, Wendler Friedrich Merz, stellt euch das mal vor. Dann hätten wir jetzt, war das nicht der mit der Steuererklärung auf dem Bierdeckel? Das war der Friedrich Merz, oder?
Ja, das war Friedrich Merz.
Ah, doch, es kommt im Bundestag. Ist ja gewählt worden. Es hat ein Direktmandat errungen. Darf wieder einziehen.
Ah. Friedrich Merz. Das wird ja spannend. Er richtet sich wahrscheinlich auf 4 entspannte Jahre ein.
Okay.
Wie machen wir diesen Witz jetzt? Ich habe jetzt gerade einen, jetzt muss ich gerade überlegen, wie wir den aufteilen.
Ich habe einen blauen Finger. So. Ich bin gestern mit der Emma joggen gewesen, mit dem Hund.
Wieso hast du einen blauen Finger?
Und dann hat die plötzlich 2 andere Hunde gesehen. Das war ein relativ enger Weg, ich so im Joggen. Und das Hundeherrchen machte gerade irgendeinen Haufen weg. Von einem der beiden großen Hunde, die er mit hatte, offensichtlich. Und war also gerade nicht so aufmerksam. Und dann kamen wir so vorbeigejoggt und auf einmal brachen diese beiden großen Hunde los und wollten nur auf die Emma drauf. Und was macht die Emma? Dreht sich um und will natürlich auch sofort in den Angriffsmodus gehen. Ja, sofort. Und ich war irgendwie auf dem falschen Bein. Ich war gerade nicht auf dem Standbein, sondern das Gewicht wollte sich gerade auf das andere Bein verlagern. Und also ich habe sofort den Halt verloren und ich habe mich längelang auf die Fresse gelegt. Ah, war das
oh Gott, kennt was passiert den Hunden?
Nee, alles gut. Haben sich nicht gefetzt.
Christine, erstmal lachen und die nächste Frage ist der Hund.
Ich sehe doch den Kalb drin, der ist halt ein bisschen blau.
Ich bin auf den Finger gefallen.
Insofern sehe ich doch, dass der André ganz ist.
Ich sag's mal.
Gott.
Und die Hunde,
ich bin da weiter dran, aber nichts dahinter. Ich wollte dann erst das Herrchen von dem Hund anfrotzeln und sagen, ja, also wenigstens mal nachfragen können, ob mir was passiert ist und sagen, oh, es tut mir aber leid oder so. Nee, der war weiter mit seinem Hundehaufen beschäftigt. Der hat mich überhaupt nicht, also der hat geguckt wie so ein Schlafwagenschaffner und guckte so und machte weiter. Ja, aber ich habe da nichts gesagt. Emma war ja auch mit schuld und bin ich einfach weitergerannt. Ja. Wie komme ich denn drauf? Ach so, wegen dem Finger jetzt.
Wegen dem blauen Finger. Blauen Finger. Wir wollten also ihr wolltet doch jetzt einen Witz erzählen.
Ja, weil der Micha hier so lange mehr
mit seinem Witz. Kommt. Ja, also so pass auf. Also wir sind André und ich gegen Christine sozusagen jetzt gerade. Also Christine, also weil André und ich, wir sind ja auch optisch ganz nah beieinander. Ja. So, und deswegen fragst du uns gleich, ey, seid ihr eigentlich Zwillinge? Und
okay.
Was denn? Ja, Zwillinge im Geiste. Hm. Ja. Okay, gut.
Ja, halt zweieich, also jeder. Und dann sagen wir, nee, wie kommst du denn jetzt darauf? Und dann fragst du nach, weil, ja, seht so gleich aus. Weil die Mama hat euch ja die gleichen Sachen angezogen. So, ne? So, also sprich, du fängst an und fragst uns erstmal, ob wir Zwillinge sind.
Okay.
Wo sind wir? Irgendwo so. Also wir plaudern so.
Irgendwo auf der Straße.
Ach so, auch na Mensch. Hallo, wer seid ihr denn? Ich bin die Christine.
Dumm-di-dumm-di-dumm. Ah, ich bin der Micha. Dumm-di-dumm.
Ich bin der andere. Ja,
das stimmt. Ihr seht euch wirklich sehr, sehr ähnlich. Seid ihr Zwillinge?
Ja, ja, dreieig. Also Micha, wie viel bei dir?
Tut das nicht weh.
Also ich hätte die normale Summe einzubringen.
Okay, ja.
Also wenn es jetzt drei, dann müssen wir bei dir noch mal drüber reden.
Dreieige Zwillinge? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, also.
Drei, okay. Oh, das weiß ich. Nee, ich glaube, dreieiige
Zwillinge. Naja, aber das sind wir eben. Ja, wir sind eben die Ausnahme. Wir sind dreieiige.
Okay, also ihr seid dreieiige. Das stimmt, aber das sieht man gleich. Ihr seht wirklich also so die Nase, die Haare, die also unterschiedlich verteilt, aber gut. Also ihr seht euch wirklich sehr, sehr ähnlich, ne, ihr zwei.
Ja, und guck mal die Sachen auch.
Ne? Du musst ja nur sagen, ihr seht das aus, weil die Mama hat euch ja auch noch die gleichen Klamotten angezogen.
Ach,
ne?
Jetzt auch noch, okay, in dem Alter, gut. Also ihr tragt ja auch das gleiche, Mensch. Die Mama hat euch auch noch die gleichen Sachen rausgelegt.
Also jetzt reicht's. Jetzt bitte Führerschein, Fahrzeugpapiere.
Das ist gut. Führerschein, Fahrzeugpapiere. Ja. Endlich mal ein guter.
Einen, den du verstanden hast.
Ja, den ich auch verstanden habe. Okay.
Aber der ist schwierig, was hätten wir den vorher abgesprochen, ne? Dann hätte man den ganz anders aufbauen können. Ja. Es muss ja, die Pointe muss ja irgendwie hinterher und
das ist vom Aufbau. Das ist durch diesen Überraschungsmoment, ja. Genau, dass keiner weiß, was passiert. Mhm. Aber ich finde gerade, das macht's aus, Micha. Ja, es ist wie vorhin mit deiner Klappe bei der bei der Herz-OP. Ja, also das können Sie mal die Klappe halten. Ja, doch, wirklich. Wusste keiner, was passiert. Es wusste keiner, was kommt. Nee. Und das macht es am Ende wirklich.
Sonst wäre auch keiner dran geblieben.
Eben. Ja.
So. Richtig, absolut. So, Kinders.
Das war's. Wir haben es jetzt mal wieder und wünschen euch ein tolles Wochenende, überhaupt eine tolle Woche, eine schöne Zeit. Uns gibt's morgen früh wieder im Radio oder nächste Woche, der nächsten Folge. Klein, aber hart.
Bitte weiter sagen, abonnieren. Sollen wir immer sagen?
Ach, sollen wir sagen, ja.
Bitte abonnieren. Bitte hinterlasst ein Gefällt mir. Ja. Bitte drückt auf Rezension Sternchen und also nicht nur ein Sternchen. Gerne.
Und liebe Herzchirurgen, vielleicht könnt ihr uns ja, wie sagt man in der Herzchirurgie, implementieren in eure Playlist, in eure OP-Playlist. Ja, so ein kleines.
Wer ist das sonst? Ja. Weißt du, wenn das mit Radio und so weiter alles nichts mehr ist, vielleicht können wir DJ für OP-Säle werden.
Ach, das wär's. Ja. Ich lege auf.
Ein Herz kann man nicht reparieren.
Ja. Okay, also dann alles Gute.
Ja.
Macht schon gut und mal gucken, was bis nächste Woche ist. Vielleicht haben wir ja bis dahin eine neue Regierung, vielleicht auch nicht. Wir warten ab und trinken Tee.
Macht's gut. Gerüttelt,
wollte ich jetzt sagen. 007.
Ja, gerüttelt, nicht geschüttelt. Ach
so, ich war jetzt bei der Crown schon wieder. Ja, die haben Tee getrunken.
Okay. Ja. Wir trinken jetzt Kaffee. Ja. Los, kommt. Sag jetzt Tschüss.
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 Ciao.
Tschüss.
Klein, aber hart. Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's bis zu 400 Euro Bonus für grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de/fix24.